Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sheena, die uns von ihren zwei Geburten erzählt. In der ersten Schwangerschaft hatte Sheena einen Bandscheibenvorfall, der aber in der Schwangerschaft gar nicht entdeckt wurde. Und erst nachdem sie einen sekundären Kaiserschnitt hatte, ist sie dann zu einem Osteopathen gegangen, der diesen Bandscheibenvorfall diagnostiziert hat und festgestellt hat, dass sie eine Beckenblockade hat, die höchstwahrscheinlich dazu geführt hat, dass ihr Kind während der Geburt nicht tiefer treten konnte und es so zum Kaiserschnitt gekommen ist. Als Sheena dann ihren zweiten Schwangerschaftstest in den Händen hielt, wurde sie kurz danach noch einmal überrascht, als sie erfuhr, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Und für diese Geburt hat sie sich eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt gewünscht und im Krankenhaus wurde das auch unterstützt, bis es dann letztendlich zur Geburt selber kam, weil unter der Geburt wurde sie auf einmal nicht mehr unterstützt und wurde dann letztendlich zu einem Kaiserschnitt mehr oder weniger gezwungen, obwohl sie das nicht wollte. Also es ist eine heftige Folge, aber auch eine sehr informative Folge, gerade was das Thema Bandscheibenvorfall und auch Schmerzen im Rücken und im Becken während der Schwangerschaft angeht. Und ja, jetzt lasse ich Sheena einfach selber erzählen. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Sheena. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner Kinder erzählst.
Ja, danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und das erzählen darf.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wie sieht deine Familie aus?
Ja, mein Name ist Sheena, ich bin 35, ich wohne mit meiner Familie in Düsseldorf. Ich habe einen 4,5-jährigen Sohn und 20 Monate alte Zwillinge. Und ich bin Breathwork-Coach, traumasensibel geworden nach meiner ersten Geburt. Und um die Zwillinge geht's heute.
Ja, und natürlich auch um die erste Geburt. Aber zuallererst möchte ich noch wissen, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in dieses Leben geboren worden?
Ja, ich bin tatsächlich ganz spontan und natürlich geboren. Meine Mama war zu der Zeit ganz jung, die war erst 19 Jahre alt. Mein Papa hat die Geburt fast verpennt. Meine Oma musste mitten in der Nacht mit dem Fahrrad aus dem Bett werfen und ins Krankenhaus zerren. Weil die ihn natürlich nochmal nach Hause geschickt haben, aber es ist alles normal verlaufen, keine Medikamente, keine PDA. Ich wurde nicht sehr lange gestillt, das ist das Einzige, was ich jetzt weiß, was ich, aber ansonsten war alles gut bei mir. Ja.
Hat deine Mutter danach noch weitere Kinder? Hast du Geschwister?
Ich habe noch einen Halbbruder, der ist 7 Jahre jünger.
Okay.
Ja.
Wenn er 7 Jahre jünger ist, dann warst du schon 7. Kannst du dich dran erinnern an die Zeit?
Ja, ich kann mich daran erinnern. Mein Bruder ist als Frühchen zur Welt gekommen und das war tatsächlich schwierig, weil er lag lange Zeit im Brutkasten und hatte einen sehr viel schwereren Start auf jeden Fall als ich, ja.
Okay. Die Schwangerschaft von deinem Sohn, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Die war geplant tatsächlich. Wir haben gesagt, wir lassen es einfach mal drauf ankommen und wenn es passiert, dann passiert es. Wir waren mitten im Corona-Lockdown und wie das Schicksal das wollte, ich war direkt im ersten Zyklus schwanger. Das hat uns dann doch ein bisschen überrascht. Aber ich hatte eine Traumschwangerschaft, das war alles super. Ich bin sofort ins Beschäftigungsverbot gekommen. Ich habe während der Zeit noch nebenbei im Einzelhandel gearbeitet und wurde sofort rausgezogen, weil eben Corona war. Das heißt, ich hatte Urlaub während meiner Schwangerschaft und konnte mich da richtig toll drauf vorbereiten mit Hypnobirthing. Ich habe viele Bücher gelesen über die selbstbestimmte Geburt und habe es einfach richtig genossen. Bis kurz vor der Geburt, wo ich dann, was ich jetzt hinterher herausgestellt hatte, einen Bandscheibenvorfall hatte. Und ich hatte super Schmerzen auf einmal und bin dann auch zum Orthopäden gegangen, zur Physio. Keiner hat es erkannt und alle haben das so als Schwangerschaftswehwehchen abgetan. Aber ich hatte tatsächlich einen Bandscheibenvorfall und eine ganz üble Beckenblockade. Das kam aber alles erst später raus. Aber bis dahin war alles super.
Kannst du kurz den Schmerz beschreiben von einem Bandscheibenvorfall? Ich hatte noch keinen,
Aber hatte durchaus schon Probleme im unteren Rücken und halt doll Hexenschuss und so weiter. Und ich weiß, es geht, glaube ich, vom Schmerz in diese Richtung.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, ob man diesen Schmerz wirklich unterscheiden kann von einem in Anführungszeiten gewöhnlichen Schwangerschaftsschmerz. Aber für einfach für Frauen, die zuhören mit starken Schmerzen, finde ich immer interessant, es einfach mal zu beschreiben, was genau der Schmerz war, wie die Symptome waren.
Ja, also ich hatte, ich habe während der Zeit eine Yoga-Ausbildung gemacht und habe schon natürlich ein super Körpergefühl und habe gemerkt, ich komme, wenn ich auf der Matte liege, nicht mehr mit dem unteren Rücken auf dem Boden. Ich hatte immer so ein Hohlkreuz, auch wenn ich lag. Und das kam mir schon komisch vor. Ein Bein ging im Schneidersitz irgendwie nicht so weit runter wie das andere. Also es war ganz klar irgendwas nicht im Gleichgewicht. Und dann hat es einmal ein richtig heftiger, stechender Schmerz im unteren Rücken. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Mann hat mich irgendwie hochschwanger auf dieses Sofa gehievt. Und dann ging es aber auch relativ schnell wieder vorbei. Der Schmerz war weg. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen Taubheitsgefühl im Oberschenkel. Aber es war jetzt nicht so, dass es mich jetzt permanent für Tage danach noch belastet hätte. Also es war anscheinend kein extrem...
Jetzt warst du kurz weg vom Ton. Es war
kein extrem starker Bandscheibenvorfall anscheinend, weil da habe ich auch schon andere Geschichten gehört, dass man sich halt wirklich gar nicht mehr bewegen kann. So war es bei mir nicht.
Ja. Bei mir ist natürlich dann gleich die Fragezeichen aufgekommen, was für eine Yoga-Ausbildung hast du gemacht? Das war wahrscheinlich alles online während des Lockdowns.
Ja.
Und da frage ich mich natürlich gleich, ob du da vielleicht auch einfach Dinge gemacht hast, die für diesen schwangeren Körper nicht ganz ideal waren.
Ich wurde schon begleitet, also ich habe wirklich ganz stark eingeschränkte Übungen gemacht. Also wirklich nur das, was sich gut angefühlt hat, habe viel ausgelassen. Und das ging tatsächlich und dadurch, dass ich war wirklich sehr vorsichtig, habe auch viel Kundalini-Yoga gemacht. Also es war jetzt kein Ashtanga, wo ich Kopfstand oder sowas gemacht habe. Es war alles sehr sanft.
Okay. Gut. Konntest du mit diesen Schmerzen dann irgendwie umgehen, dass du zur Geburt das Gefühl hattest, okay, ich bin körperlich wieder halbwegs fit?
Genau. Ich hatte, also wie gesagt, dieser stechende Schmerz kam nur zwischendurch, dann aber auch heftig, aber war dann auch nach ein paar Minuten wieder vorbei. Und dann, deswegen hat es wahrscheinlich auch jeder als Schwangerschaftsfeldwehchen abgetan und gesagt, ja, sowas hat man dann halt mal. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, und sowas habe ich dann halt mal. Habe dann so einen Gurt bekommen für meinen Bauch, der jetzt auch nicht übermäßig groß war, aber das hat dann ein bisschen geholfen. Ja, okay. Und ich hatte keinerlei Schmerzen, als die Wehen begonnen haben. Überhaupt nicht.
Okay. Und wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet und wo war die Geburt geplant?
Ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Ich habe die selbstbestimmte Geburt gelesen. Wie gesagt, ich war ja auch im Beschäftigungsverbot. Das heißt, ich hatte wirklich den ganzen Tag eine sehr entspannte Atmosphäre. Habe viel Schwangerschafts-Kundalini-Yoga gemacht. Und war komplett mit mir und meinem Körper verbunden und habe mir überhaupt gar keine Sorgen gemacht. Habe mich eigentlich richtig auf die Geburt gefreut. Die war im Geburtshaus geplant, eine Wassergeburt. Und da bin ich dann auch erstmal gelandet.
Okay, dann erzähl mal, wie die Geburt losging.
Dann, ich war schon über dem Termin. Ich hatte noch ein oder zwei Tage, dann, wo man dann sagt, ich muss ins Krankenhaus, weil irgendwann dürfen die das ja nicht mehr begleiten in der Hausgeburt. Die Wehen haben angefangen und dann den ersten Abend auch ziemlich, ziemlich regelmäßig und ziemlich stark, würde ich sagen, aber haben dann morgens wieder einfach aufgehört, waren dann weg. Dann hatte ich
bei der Hausgeburt, du meinst bei der Geburtshausgeburt, die...
Bei der Geburt, aber ich war ja erstmal zu Hause, genau. Ich hatte zu Hause, haben abends die Wehen eingesetzt. Ich habe dann den ganze Nacht da wach gesessen auf meinem Ball und bin hoch und runter gehüpft und habe diese Wehen veratmet, die wirklich also schon relativ stark waren. War noch nicht so, dass die Hebamme sagt, mach dich auf den Weg, weil die Abstände noch nicht klein genug waren. Und waren dann morgens um 5, 6 Uhr hat es einfach wieder aufgehört. Dann war den ganzen Tag über wieder nichts und dann hat es abends wieder angefangen. Und jeden Abend war es heftiger. Und irgendwann kam dann meine Hebamme zu mir nach Hause und hat geschaut, ob mit dem Muttermund schon irgendwas passiert ist. Der war noch komplett geschlossen. Das Kind war noch überhaupt nicht irgendwie zu spüren, dass es in den Becken gerutscht ist. Und die dritte Nacht habe ich dann wieder komplett durchgemacht. Und dann hat es dann nicht aufgehört. Da ging es dann wirklich Da ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. Die Wehen wurden unglaublich stark. Ich bin ins Geburtshaus gefahren. Da ist meine Fruchtblase geplatzt. Und dann bin ich in den Geburtspool, weil ich ja sehr, sehr heftige Schmerzen auch bekommen habe im Rücken, im unteren Rückenbereich, die nicht mehr auszuhalten waren. Und zu der Zeit, ich wusste ja nicht, sind das jetzt Wehenschmerzen oder sind das Rückenschmerzen? Hat man ja auch manchmal, dass man Wehen im Rücken hat. Aber ich hatte irgendwann doch das Gefühl, hier stimmt was nicht. Das ist kein normaler Wehenschmerz, weil er halt auch nicht aufgehört hat, als die Wehen aufgehört haben. Und dann wurde ich untersucht von der Hebamme zum ersten Mal und sie sagte, also mit den ganzen Wehen und nur bei 3 Zentimetern, da ist irgendwie ein Sternpoker, irgendwas stimmt da nicht, wir sollten doch ins Krankenhaus fahren. Ja, und dann war ich im Krankenhaus und dann hat alles seinen Lauf genommen. Ich habe die PDA bekommen, die natürlich nichts gebracht hat, weil ich hatte Sturmwehen. Ich bin richtig mit Sturmwehen ins Krankenhaus, hier mit dem Rollstuhl in den Kreißsaal gefahren, habe die PDA bekommen und dann waren die Wehen weg, aber meine Schmerzen waren einfach unglaublich. Dann hatte ich nur noch diese unglaublichen Rückenschmerzen, die halt von diesem Bandscheibenvorfall kamen und das Kind ist nicht im Becken gerutscht, weil ich diese Beckenblockade hatte, die bei meiner eigenen Geburt passiert ist wohl. Ja. Genau, und so ist es dann im Kaiserschnitt geendet, statt in der Geburtswanne.
Wie war das für dich, diese Entscheidung zu treffen, jetzt wird es ein Kaiserschnitt oder wurde die Entscheidung für dich getroffen?
Die Entscheidung habe ich tatsächlich nach 3 Tagen dann selber getroffen. Ich lag 16 Stunden im Kreißsaal noch und der Muttermund hat sich zwar geöffnet, aber auch nicht ganz und ist immer wieder zu. Also der Arzt hat auch geschaut und so, der Muttermund zieht sich immer wieder zu. Das Kind rutscht nicht rein und ich war komplett klar, also ich war komplett gelähmt. Ich konnte keine Beine, ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag wie eine Schildkröte am Rücken mit den schlimmsten Schmerzen und dachte, dass bevor das jetzt im Notkaiserschnitt irgendwann endet, beenden wir das jetzt hier und ich krieg's zumindest mit und bin dabei. Und war dann kein schöner Kaiserschnitt, überhaupt nicht. War sehr gebuckelt, sehr intensiv, sehr schmerzhaft. War auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung für meine erste Geburt. Ja.
Das tut mir sehr leid zu hören.
Ja.
Wie war dann die Zeit danach? Wie hat es mit dem Bonden und dem Stillen ausgesehen?
Ich war ja komplett wach, ich habe es mitbekommen. Mein Kreislauf ist im OP noch so abgesagt, dass ich wirklich dachte, ich verabschiede mich jetzt. Ich habe noch meinen Mann angeguckt, der das Baby auf dem Arm hielt. Und ich weiß nur noch, ich habe irgendwie versucht, mit meiner Hand die Augen von dem kleinen Baby zu bedecken, weil es so grell war und so hell. Und ich dachte, das ist alles so falsch und das ist nicht, wie ich mir das gewünscht habe. Das läuft hier alles schief. Und das ist mein Kreislauf abgesagt und ich dachte, das war's jetzt. Das Baby ist da und ich verabschiede mich hier und ist dann aber alles gut gegangen. Ich bin noch da. Habe dann auch irgendwann mein Kind auf die Brust bekommen, aber diese paar Minuten haben sich vorher angefühlt wie eine Ewigkeit. Also es ist wirklich auch wenn es nur ein paar Minuten sind, Da fehlt einfach irgendwie, psychologisch fehlt da was. Also ich hatte mir vorgestellt, ich nehme mein Baby selber hoch und lege es mir auf die Brust. Und ja, dieser Schritt, ich weiß, man soll ja nichts relativieren, da gibt es ganz schlimme Geschichten, aber das war für mich schlimm. Das war für mich schlimm, dass ich das nicht so haben konnte. Und ja, mein Mann dann da mit dem Baby saß.
Ja, du hast gerade gesagt, da fehlt psychologisch etwas und die Hörerin konnten dich nicht sehen, aber ich kann dich gerade sehen, während du das erzählt hast. Und du hast diese Bewegung gemacht. Du wolltest dein Kind selber nehmen, in den Arm nehmen und dir auf die Brust. Und ich glaube, diese Bewegung, also von Beckenhöhe die Hände nach oben zur Brust zu ziehen, ist so eine total primal, so ein primal Movement. Und das ist mehr als psychologisch, das ist was Somatisches, was dir da fehlt oder etwas, was du nicht vollenden konntest.
Genau, ja.
Ja. Wie ging es dir dann im Wochenbett auch mit der Heilung der Kaiserschnittwunde, aber auch mental nach dieser Geburt?
Ich bin relativ schnell, ich glaube, ich war nur eine Nacht danach im Familienzimmer, sind wir nach Hause gegangen, weil die das Familienzimmer auflösen wollten. Und ich sagte, ich bleibe auf gar keinen Fall hier alleine mit den Neugeborenen und mein Mann soll nach Hause gehen. Habe mich dann aufgerafft, bin irgendwie, ich weiß nicht wie, durch dieses Krankenhaus gelaufen und nach Hause gekommen. Und dann waren wir erstmal da und dann war es auch erstmal schön. Ich hatte natürlich Schmerzen, mein Mann war aber da und hat sich gekümmert. Und dann hat der Babyblues eingekickt, würde ich sagen. Wusste ich damals nicht. Ich habe es natürlich auch, die Geburt hat mich natürlich unglaublich beschäftigt. Das hat mich, also wirklich, das hat mich traumatisiert. Das war eine ganz schlimme Erfahrung für mich. Habe immer irgendwie gedacht, hätte ich das gemacht, wäre ich mal zur Osteopathie gegangen, wie mir alle gesagt hätten, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Und was mir der Osteopath dann tatsächlich auch so durch die Blume gesagt hat, wärst du mal gekommen vorher, dann hätten wir deine Beckenfehlstellung zumindest beheben können. Und solche Sachen bleiben halt, die bleiben irgendwie im Kopf. Ne? Was wäre wenn? Und ich war so nah dran und habe dann beschlossen, dass ich mich darauf spezialisieren möchte, mit Frauen zu arbeiten, die das Gleiche erleben. Und so bin ich, habe ich dann diese schlimme Erfahrung irgendwie gut für mich genutzt und dadurch irgendwie meinen Weg gefunden. Ja.
Ja, hat dich in der Zeit deine Hebamme aus dem Geburtshaus noch begleitet im Wochenbett?
Ja, die kam tatsächlich am ersten Tag zu uns und hat auch gar nicht groß gefragt, wie es mir geht, hat dann nur gesagt, ach ja, das war jetzt die Geburt und jetzt kommt das ganze Leben. Und ich saß total aufgelöst da noch mehr, ja okay, das mag richtig sein, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Und so ein bisschen Begleitung wäre halt schon schön gewesen, da hatte ich mir irgendwie mehr erhofft. Von so einer Geburtshaushebamme.
Ja, auch das ist geil zu hören, dass dann auch die Begleitung danach nicht
gebraucht wird. Ja.
Kannst du kurz noch erzählen, wie dann der Weg hin war zum Osteopathen und zu dieser Diagnose Bandscheibenvorfall und Beckenfehlstellung? Wie hat das gedauert, bis du da Hilfe gefunden hast?
Oh, das hat, beim Osteopathen war ich relativ schnell, aber ja durch einen Zufall, weil meine Hebamme dann mir diesen Osteopathen empfohlen hat, um mal mein Baby durchzuchecken natürlich, was ja auch super war. Und dem hatte ich dann die Geschichte erzählt und er kannte auch meine Hebamme und dann sagte er, ja, aber das ist so ein, also das passiert so häufig, dass Frauen irgendwie Beckenfehlstellung haben und auch zu mir reinkommen, wo die Wehen, wie bei mir das halt war, losgehen und wieder absacken und der Muttermund sich nicht öffnet, dass es halt echt daran liegt, dass das Kind irgendwie nicht richtig ins Becken rutscht. Und das kann man so leicht beheben und das sollte Teil jeder Vorsorge sein. Jede Frau sollte wissen, dass sie einfach mal, bevor die Senkwehen anfangen, einfach mal zur Osteopathie gehen und gucken, dass das Becken richtig steht. Und habe mich dann untersucht und sagte...
Therapie, also Osteopathie oder auch Physiotherapie ist beides super.
Ja, bei der Physio war ich ja, aber anscheinend bei der falschen.
Okay, da müssen es wirklich welche sein, die spezialisiert sind auf Gynäkologie und Schwangerschaft.
Anscheinend. Ich habe sogar gesagt, dass ich als Kind schon den unteren Wirbel, dass da was nicht richtig war, aber das hatte ich nur so in Erinnerung. Oder Mutter hast du nicht weiter drauf geschaut. Also es war irgendwie eine Enttäuschung durch die Bank weg von allen medizinischen Leuten, die mich da irgendwie begleitet haben. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, man ist anscheinend völlig auf sich selber gestellt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Und das war eine sehr ernüchternde Erfahrung. Auf jeden Fall, ja, sagte er mir dann, das Becken war komplett blockiert, es hat sich überhaupt nichts bewegt und wurde dann aber gerichtet. Und dann war ich aber ein halbes Jahr später nochmal beim Orthopäden, weil ich immer noch diese sensorischen Ausfälle hatte im Oberschenkel. Vor allem, wenn ich die Trage anhatte, mein Baby getragen habe, habe ich immer auf der einen Seite, auf der rechten Seite im Oberschenkel so ein richtiges Taubheitsgefühl bekommen. Und da wurde dann ein MRT gemacht und da hat sich herausgestellt, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, der aber wohl auch schon länger zurückliegt. Also, ja.
Okay, und wie ist denn dieser Bandscheibenvorfall abgeheilt?
Der ist von alleine abgeheilt. Ich habe dann Physiotherapie gemacht, dafür spezielle Übungen und habe aber bis heute immer wieder Probleme damit. Also das Thema ist, seitdem habe ich dieses Problem auf der Seite. Ich muss immer wieder gucken, es muss immer wieder gerichtet werden und ja, so ganz in den Griff bekomme ich es noch nicht.
Ja, sehr lang.
War natürlich richtig Kräfte, die da drauf gewirkt haben. Wie gesagt, er hat ja diesen richtig starken Wehensturm und er hat natürlich irgendwie versucht, das Kind ja seinen Weg daraus zu finden und hat auf diese Wirbelsäule gepresst und das waren diese unglaublichen Höllenschmerzen, die ich da hatte unter der Geburt. Ja.
Okay, dann kommen wir jetzt zu der Schwangerschaft deiner Zwillinge.
Ja.
War das geplant oder war das eine Überraschung?
Die Schwangerschaft war geplant. Wieder das Gleiche, wir lassen es jetzt drauf ankommen. Wieder direkt im ersten Zyklus schwanger. Und dann die Diagnose Zwillinge war aber ein Schock. Das sage ich ganz ehrlich, das war ein Schock. Ich glaube, ich bin weinend zusammengebrochen im Arzt, im Arztzimmer und dachte, oh Gott, Zwillinge, ich wollte doch eigentlich nur eins und haben wir uns auf zwei und jetzt habe ich drei und wir müssen ein neues Auto kaufen und alles und umziehen und nichts passt mehr und wie soll ich das schaffen? Und ja, das war auf jeden Fall erstmal ein Schock. Und dann hatte ich natürlich auch insgeheim die Hoffnung, mit der zweiten Schwangerschaft die erste irgendwie zu heilen. Und als ich gehört habe, es sind Zwillinge, war das natürlich sofort klar. Es ist eine Risikoschwangerschaft, das Geburtshaus ist raus, ich muss ins Krankenhaus. Und das war auch so ein, ja, ich habe mich auf alles eingestellt in dem Moment.
Ja, wurde dir gleich bei diesem ersten Termin gesagt, welche Zwillinge du hast, welche Art von Zwillingen?
Nee, das war relativ früh. Ich glaube, in der achten Woche, da hat man einfach nur gesehen, dass es zwei sind. Aber man hat schon gesehen, dass es zwei Eige sind. Doch, das hat man direkt gesehen. Zwei-eilige Zwillinge. Zwei-eilig.
Wie ist die Bezeichnung von diesen Zwillingen? Da gibt es immer diese Abkürzungen.
Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nur, die haben jeweils eine Fruchtblase, eine Plazenta, die haben sich nichts geteilt, die waren komplett unabhängig voneinander.
Glaube ich dann.
Ich.
Schauen wir nochmal nach.
Ich weiß es nicht, Mädchenjunge ist es.
Weil ich weiß, dass viele Frauen, die gerade schwanger sind, immer nach genau diesen Begriffen dann suchen.
Ja, aber da bin ich die Falsche. Sorry.
Kein Problem. Bei einigen Zwillinge. Das heißt einfach zwei Geschwister, die zeitgleich sich ein.
Genau. Eigentlich der Best Case, den man haben kann mit Zwillingen.
Genau, weil es vom Risiko her das geringste ist.
Ja, genau. Ja.
Okay, wie ging es dir in dieser Zwillingsschwangerschaft und vor allen Dingen auch mit diesem immer noch abheilenden Bandscheibenvorfall und der Beckenblockade?
Ja, also die war natürlich deutlich weniger entspannt als die erste, weil ich natürlich meinen 2,5-jährigen Wirbelwinter zu Hause hatte, der mich ordentlich auf Trab gehalten hat. Ansonsten war es aber erstaunlich gut, würde ich sagen. Dafür, dass ich zwei Babys in meinem Bauch hatte, ging es mir echt gut. Es war jetzt nicht irgendwie sehr viel anders als die erste. Weder von der Übelkeit noch sonst was. Ich war natürlich sehr viel müder, weil ich mich nicht ausruhen konnte. Hatte auch Wassereinlagerungen im Bein. Und irgendwann dann ganz zum Schluss wurde der Bauch halt wirklich schwer. Und als er sich nach unten gesenkt hat, hatte ich dann auch schon mal Schmerz in den Lenden. Ne? Einfach weil, das sagte die Frauenärztin, dass die Kinder halt auf die Nerven drücken und da teilweise was abklemmen. Und dann kann es schon mal zu so Schmerzen kommen in den Beinen. Allerdings habe ich dann irgendwann so einen Juckreiz bekommen an den Händen und Füßen. Bin dann zum Arzt gegangen und ich dachte, das kann ja nicht, das ist ja nicht normal, über so viele Tage. Und dann sagte sie, das ist eine Schwangerschaftskolestase, aber die Werte waren jetzt nicht kritisch. Es könnte auch daran liegen, dass sie einfach irgendwie da ungünstig liegen und das Abklemmen, die Gallenflüssigkeit. Wurde dann natürlich aber direkt beobachtet. Ich musste dann auch ins Krankenhaus direkt mich vorstellen, die mich natürlich in der 35. Woche direkt stationär aufnehmen wollten. Ich habe dann aber unterschrieben, weil ich nach Hause gehen möchte, habe Medikamente bekommen und als ich das Medikament genommen habe, war auch sofort der Wert unten und alles war im Normalbereich. Die Symptome waren weg, die Blutwerte waren wieder gut, also alles war in Ordnung.
Kannst du es kurz nochmal erklären für die Frauen, die noch nie von einer Schwangerschaftskolestase gehört haben, außer diesem Jucken, diesem sehr starken Jucken in Händen und Füßen, was kann im schlimmsten Fall passieren bei der Cholestase oder was ist es genau, was passiert im Körper?
Ja, also das hat was mit der Gallenflüssigkeit zu tun und die kann im schlimmsten Fall halt an den Fötus übergehen und eine Totgeburt verursachen, im allerschlimmsten Fall. Ich habe natürlich ordentlich recherchiert, was denn dafür überhaupt passieren muss, dass das so ist, dass das wirklich so risikoreich wird, so gefährlich und habe tatsächlich nicht viele Studien gefunden, außer eine und die sagt, wenn der Wert halt unter 100 ist, wäre alles noch im Normalbereich und es würden in dem Fall auch sehr viele Kaiserschnitte vorzeitig gemacht werden, einfach aus Angst, die eigentlich unbegründet ist. Das heißt, es wird anscheinend, also wie ich es verstanden habe, sehr viel Angst geschürt um dieses Thema Schwangerschaftskolestase, das in sehr vielen Fällen einfach unbegründet ist.
Ist, glaube ich, bei vielen Sachen, dass die Studienlage fehlt und im Zweifelsfall zu früh eingegriffen wird als zu spät. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass Frauen es auf jeden Fall ernst nehmen, wenn ihre Hände und ihre Füße
kennen. Ja, auf jeden Fall.
Es doch auch eine schwere Schwangerschaftskomplikation sein kann.
Ja.
Wie waren denn während der Schwangerschaft deine Pläne für die Geburt? Weil bei Zwillingen weiß ich, dass die meisten Ärzte wahrscheinlich sagen würden, sofort ein geplanter Kaiserschnitt, vor allen Dingen, weil du davor schon einen Kaiserschnitt hattest. Oder hast du gedacht, ich möchte gerne eine vaginale Zwillingsgeburt nach Kaiserschnitt haben?
Ja, also meine Ärztin sagt natürlich sofort, ach ja, dann wird es ja wieder ein Kaiserschnitt. Und ich gucke sie eigentlich so, nee, warum? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon viel mit Zwillingsgeburten beschäftigt und weiß ganz genau, dass das auch sehr schöne Erfahrungen sein können und das absolut natürlich funktioniert. Es gibt so viele Zwillinge auf der Welt, die natürlich auch natürlich geboren werden. Und habe dann gesagt, nee, also ich werde es auf jeden Fall spontan versuchen und vaginal versuchen. Und dann guckte sie mich so an und meinte, naja, okay, dann schauen wir mal. Aber das Gleiche sagte sie auch zum Geburtshaus. Also, ja. Genau, das war auf jeden Fall der Plan bis zum Ende. Ich wollte auf jeden Fall eine natürliche Geburt, eine spontane Geburt ohne PDA. Ich habe gesagt, ich werde mir aufgrund meiner Vorerfahrung, die jetzt sehr schlecht war, weil ich da lag wie eine Schildkröte mit dem Bandscheibenvorfall und allem, nie wieder eine PDA legen lassen. Ich habe aber auch sehr schöne Geschichten gehört. Also ich möchte jetzt hier keinem irgendwie die Angst machen von einer PDA. Ich habe so und so gehört, aber meine Erfahrung war halt schlecht und deswegen wollte ich keine PDA mehr haben.
Okay, das Gespräch mit der Frauenärztin, der Niedergelassenen, ist ja immer eine Sache. Wie waren dann die Gespräche im Krankenhaus bezüglich vaginaler Geburt, Zwillingsgeburt nach Kaiserschnitt?
Ja, die Hebammen waren total Feuer und Flamme. Die haben mich richtig, richtig unterstützt und richtig gefeiert für meinen Entschluss und haben gesagt, ach, das ist super, wir hatten hier vor 2 Wochen erst eine Zwillingsgeburt, genau wie sie, das erste Kind in Schädellage, das zweite Beckenendlage, das war alles super, natürliche Geburt. Ich dachte, yes! Ich bin an der richtigen Stelle und genau, die wussten auch, dass ich keine PDA möchte, dass ich das so natürlich wie möglich möchte. Die wussten von meiner traumatischen Vorgeburt und die ganze Geschichte dahinter. Es wurde alles dokumentiert von Anfang an und genau, ich wurde von den Hebammen sehr darin bestärkt. Die Ärzte waren, ja okay, wir akzeptieren das, ist hier möglich natürlich und versuchen sie eine Spontangeburt. Kaiserschnitt machen kann man immer noch, wenn es nötig ist. Und eine PDA empfehlen wir ihnen zwar, aber im Endeffekt ist es ihre Entscheidung. So.
Okay, gab es Gespräche zur Geburtseinleitung? Weil oft werden Zwillinge ja eingeleitet. Mhm.
Ja, die erste, das erste Mal sollte ich ja stationär aufgenommen werden wegen der Cholestase. Das habe ich unterschrieben, dann bin ich nach Hause gegangen. Dann sollte ich eingeleitet werden in der 37 plus 0. Ich glaube, das ist der Leitfaden für Zwillinge erstmal. Und da ging es mir aber auch noch gut und ich habe überhaupt keinen Grund dazu gesehen und habe auch da wieder unterschrieben, dass ich gerne wieder nach Hause gehen möchte. Und bin dann aber irgendwann wurde es dann aber doch kritisch und gesagt, wir müssen jetzt doch langsam einleiten. Wir sollten jetzt langsam, weil man halt nach Kaiserschnitt nicht so, so stark einleiten kann, wie wenn man halt keinen hatte mit den Medikamenten, so wurde es mir erklärt. Dass das ein bisschen länger dauern kann. Und ich wollte auch erstmal, dass es so natürlich wie möglich homöopathisch eingeleitet wird. Und dann wurde mir der Ballon eingesetzt und eine IPO-Lösung wurde gemacht. Haben sie dann gesagt, das dauert länger und deswegen sollten wir irgendwie anfangen. Ich glaube, das war 37 plus 6 oder sowas. Ja, haben wir Angst.
Okay, das heißt, du warst stationär aufgenommen und der Ballon wurde eingesetzt. Der soll so manuell den Muttermund ein bisschen öffnen.
Genau.
Wie war das?
Das Einsetzen war ein bisschen unangenehm, aber ansonsten habe ich davon nicht viel gemerkt. Hat auch bei mir nichts bewirkt. Da hat sich überhaupt nichts getan. Die wollten nicht raus. Und ich habe auch zu Beginn der Einleitung gesagt, das war meine Prämisse, ich habe gesagt, ich lasse mich hier nur einleiten, wenn ich das jederzeit abbrechen kann, sobald ich mich unwohl fühle und dass ich auch nach Hause gehen kann. Und ich möchte hier auf gar keinen Fall über Tage eingeleitet werden und dann hinterher mit dem Kaiserschnitt enden. Also das habe ich wortwörtlich so gesagt und das wurde auch so angenommen. Ich habe gesagt, natürlich, Sie können jederzeit nach Hause und Sie können es auch jederzeit abbrechen. Das geht hier alles nach Ihrem, wie Sie sich fühlen. Ich dachte, okay, gut. Dann mal los.
Okay, wie lange hattest du den Ballonkatheter drin?
Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. wie lange hat man den drin? Ich weiß es nicht mehr. Es wurden so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich kann es nicht sagen, aber nicht so lange. Ich weiß nicht, ein paar Stunden, einen halben Tag, ein paar Stunden vielleicht.
Okay, und es passierte nichts. Was waren dann die nächsten Schritte?
Ich habe Globuli noch bekommen und dann wurde die, dann wurde eine Alkohollösung gemacht und ein Gel aufgetragen. Und das hat dann auch angeschlagen. Genau, die Wehen haben dann langsam angefangen. Ich habe an einem Freitag entbunden und am Mittwoch haben die Wehen angefangen. Keine starken Wehen, aber schon regelmäßig und so, dass ich sie gut gespürt habe.
Okay, das war dann wahrscheinlich das Prostaglandin-Gel.
Ja, genau, ja.
Mhm. Okay. Also, Wehen ging los. Du warst erstmal wahrscheinlich guten Mutes.
Ja, ich war happy. Ich habe nämlich die ganze Nacht über irgendwelche Übungen auf meinem Krankenbett gemacht, dass sich das zweite Kind noch irgendwie in Schädellage dreht, obwohl die Hebammen mir gesagt haben, ist völlig wurscht, weil wir müssen halt schauen, was das erste macht. Wenn das erste raus ist, dann macht das zweite halt sowieso nochmal, was es will. Es kann sich nochmal komplett drehen oder halt auch nicht. Und wenn es in Beckenendlage kommt, dann kommt es halt in Beckenendlage, was natürlich deutlich leichter ist, wenn der erste Zwilling schon raus ist. Und deswegen haben die mir da gar nicht so einen Stress gemacht. Und ich habe es natürlich trotzdem versucht. Irgendwie bin die Treppen auf und abgelaufen, um irgendwie diese Wehentätigkeit zu beschleunigen und voranzutreiben und war dann happy, als es dann endlich losging, dachte ja, okay. Wollte aber auch zwischendurch nach Hause davor, als es nicht losging. Und dann wurde mir tatsächlich gesagt, nein, können jetzt nicht mehr nach Hause. Wir wollen jetzt dieses Kind raushaben. Und zu dem Zeitpunkt ging es mir aber schon nicht mehr so gut. Das wurde auch dokumentiert. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil ich ein Neugeborenes auf meinem Zimmer hatte. Und natürlich auch alle zwei Stunden irgendwie am CTG war, bis spät in die Nacht rein. Alle zwei Stunden musste ich in den Kreissaal. Und das war einfach psychisch auch eine sehr belastende Situation. So eine Einleitung für mich.
Ja, ich denke immer wieder, es muss doch irgendwie eine Lösung geben, dass man es organisatorisch hinbekommt, dass Frauen, die eingeleitet werden, nicht im gleichen Zimmer sind mit einer
Frau. Ja. Ja.
Weil es ist, glaube ich, für beide Seiten blöd.
Ja.
Ja. Okay.
Genau. Ja, ich bin dann, ich weiß, einmal bin ich dann auch, ich habe das nicht mitbekommen. Die Hebammen waren wirklich lieb, dass auch andere Schwangere irgendwie da mal sich in den Kreissaal gelegt haben, um da einfach mal eine Stunde zu schlafen in Ruhe. Und das habe ich dann auch gemacht. Die haben mir dann Zimmer abgedunkelt und ich durfte mich dann da aufs Sofa legen und habe dann da wirklich einfach mal eine Stunde geschlafen. So. Also das haben die dann schon irgendwie versucht zu ermöglichen. Aber es ist natürlich, also die ganze Situation war einfach super belastend. Ich wusste, ich habe meinen Zweijährigen zu Hause. Wir waren das erste Mal überhaupt voneinander getrennt. Und das hatte ich natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf. Dass er da jetzt alleine zu Hause sitzt und ja, wo ist Mama? Und ich war total runde müde. Man kann sich natürlich auch nicht entspannen, wie man das jetzt zu Hause in der Badewanne machen könnte. Und ja, war dann hin und her gerissen. Gehe ich jetzt nach Hause? Die Wehen haben angefangen oder machen wir jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, dann machen wir jetzt aber weiter. Aber dann möchte ich jetzt auch, dass es jetzt auch losgeht. Also dann bitte gib alles mit der Einleitung, damit ich hier noch rauskomme diese Woche. Das hat die Hebamme dann auch gemacht. Die hat dann den Muttermund manuell versucht irgendwie zu öffnen. Das war super, super unangenehm. Also das war sehr schmerzhaft. Aber die hat halt, die hat wirklich ihr Bestes gegeben, die Frau. Ja. Und dann hat es ja auch geholfen. Die Wehen wurden stärker und am Donnerstag, genau, über die Nacht, die Wehen wurden stärker, waren auch gleichmäßig, sind geblieben. Und dann dachte ich, es geht los.
Okay. Aber wenn du sagst, du dachtest, es geht los, es ging doch nicht so ganz los.
Dann wurde ich am Freitagvormittag von der Chefärztin, die Chefhebamme, die mich ja die ganze Zeit begleitet hat, ich hatte, oder leitende Ärztin und Chefhebamme, ins Besprechungszimmer zitiert. Und dann wurde mir gesagt, dass ich, dass ohne PDA jetzt eine natürliche Geburt in diesem Krankenhaus nicht mehr möglich sei. Und dann gucke ich es an und sage, aber ja, wie? Wir wussten doch alle, dass ich, ne? Ja, es ist jetzt nicht mehr möglich, falls wir eingreifen müssen. Und ich sagte, okay, wenn das jetzt das Einzige ist, was irgendwie dazwischen steht, dann nehme ich halt diese PDA. Ja, das geht auch nicht mehr. Wir haben mit dem Anästhesisten gesprochen und er würde Ihnen die PDA aufgrund Ihrer Vorgeschichte nicht legen. Das ist eine rechtliche Sache, da möchte er sich nicht ran, da traut er sich nicht ran. habe ich gesagt, ja, aber ich habe ja schon vor der Geburtsplanung, also bevor ich überhaupt eingeleitet wurde, habe ich um dieses Gespräch gebeten mit dem Anästhesisten, um zu klären, was damals schiefgelaufen ist. Und falls ich zu einer PDA kommen sollte, ob wir das irgendwie hinbekommen. Dieses Gespräch fand nie statt. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Dieses Gespräch, um das ich gebeten habe mit dem Anästhesisten, fand niemals statt. Trotzdem wurde mir aber den ganzen Zeitraum gesagt, ich kann hier natürlich entbinden und auch ohne PDA, es wäre meine Entscheidung. Und dann hieß es aber auf einmal, nein, also ohne PDA machen wir es nicht und selbst wenn Sie die jetzt nehmen, geht es nicht, weil der Anästhesist verweigert es. Und dann bin ich natürlich in Tränen ausgebrochen und dachte, was passiert denn hier? Ich war natürlich auch schon fix. Also zu dem Zeitpunkt war ich am Ende meiner Kräfte, meiner Grenzen. Ich wollte einfach nur noch nach Hause. Bin in Tränen ausgebrochen und in dem Moment haben die mir schon den Wisch für den Kaiserschnitt. Also ich saß weinend da und die haben mir dieses Formular für den Kaiserschnitt hingelegt mit einem Stift und gesagt, hier bitte unterschreiben.
Ganz kurz, hattest du während dieses Gesprächs Wehen?
Ja.
Das aktive Wehen und war dein Mann mit dabei?
Ja.
Okay.
Ja.
Puh, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, dass sie eigentlich die Entscheidung für dich getroffen haben.
Ja.
Okay, wie hast du reagiert, außer dass du verständlicherweise in Tränen ausgebrochen bist?
Genau, ich bin erstmal in Tränen ausgebrochen, dann haben sie mir das vorgelegt und natürlich, ich hatte keine Kraft mehr. Ich wusste auch überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht zugeordnet in dem Moment. Die waren auch alle sehr fürsorglich, muss ich sagen. Also es war schon so, wir wollen ja nur das Gute für sie und habe das dann unterschrieben erstmal, bin dann aber mit meinem Mann aufs Zimmer. Wir waren dann, glaube ich, noch was essen und dann, als das erstmal alles so gesagt ist, habe ich überlegt, wie, das verstehe ich jetzt alles nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum hat man mir das denn nicht früher gesagt? Man wusste genau von meiner Vorgeschichte. Ich habe genau gesagt, ich möchte keine PDA. Ich habe um das Gespräch gebeten. Trotzdem hat man mich eingeleitet. Man hat mir immer wieder zugesichert, dass es hier nach meinen Wünschen geht. Und was soll das denn jetzt auf einmal? Und dann habe ich abends mit der Hebamme, die zuständig war, ein Gespräch gesucht und habe ihr das gesagt. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Sie hat sehr oft mit mir gesprochen, wahrscheinlich offener, als sie hätte sein dürfen. Und sie hat mir gesagt, was hier mit ihnen gespielt wird, das verstehen wir alle nicht. Und sie sollten überlegen, ob sie sich eine andere Klinik suchen.
Okay, also in der Zeit sind deine Wehen einfach weitergegangen. Sie haben nicht weiter eingeleitet, sie haben dir nicht die PDA gegeben, sie haben es quasi weiterlaufen lassen. Aber sie haben gesagt, eigentlich, wir würden jetzt den Kaiserschnitt machen.
Genau. Wir durften mich nicht mehr weiter einleiten. Die Hebammen durften mich nicht mehr anfassen.
Okay, aber sie haben dich auch nicht jetzt sofort in den OP geschoben?
Nee. Der Kaiserschnitt wurde dann auf den nächsten Tag gelegt, quasi terminiert.
Keine akute Notsituation wie der
Pflicht? Absolut nicht, null. Es hat sich weder meine Blutwerte haben sich geändert, noch die Kindssituation. Es war alles tippitoppi wie die ganzen Tage davor auch.
Okay, und die Hebamme hat dir im Vertrauen gesagt, da wird was gespielt mit Ihnen und ja. Sie würde dir raten, eine andere Klinik zu suchen, was natürlich unter der Geburt auch etwas schwierig ist, dann noch die Klinik zu wechseln.
Ja, das war, genau, das Gespräch fand wirklich sehr spät abends statt, also es war, glaube ich, schon Mitternacht. Es kam auch noch eine andere Ärztin dazu, die Dienst hatte. Die hat das auch nicht so alles nicht so verstanden. War aber auch nicht so im Bilde. Und dann habe ich natürlich am nächsten Morgen direkt alle Kliniken abtelefoniert, die irgendwie im Umkreis war. Habe meine Situation geschildert und da sagte jede Klinik, nee, also es ist Freitag in dem Zustand. Sie können jederzeit hier. Die Ärzte sind auch nicht da. Also selbst wenn wir wollen würden, wir haben überhaupt keinen Arzt, der das irgendwie begleiten könnte. Wir würden dann auch einen Kaiserschnitt machen. Ich war da zu dem Zeitpunkt bei 38,0. Das heißt, es war genau die Leitlinie, wo Zwillinge geholt werden. 38,0. Da hat mich keine Klinik mehr aufgenommen. Die einzige, die sagte, ich nehme sie, sagte dann aber auch, okay, wenn es dann spontan losgeht, dann wird es halt auch ein Kaiserschnitt, weil wir haben keinen Arzt, der das begleiten kann am Wochenende. Dann habe ich gesagt, na gut, das lässt mich ja hier komplett alternativlos. Das heißt, entweder ich bleibe jetzt hier und nehme einen Kaiserschnitt in Kauf oder ich gehe in den Wald und mache es alleine.
Und während dieser ganzen Zeit hattest du aber auch noch selber Wehentätigkeit?
Ich hatte Wehentätigkeit, natürlich leichte Wehentätigkeit, aber war schon noch da, ja.
Puh.
Ja, genau.
Ich vermute, du hast dich dann für den Kaiserschnitt dort entschieden.
Ich hatte das ja schon unterschrieben, genau. Ich bin dann nochmal zurück und die Chefärztin kam dann auch und was ist denn jetzt? Machen wir jetzt den Kaiserschnitt? Der war eigentlich für 13 Uhr angesetzt. Ich sag, ja, es bringt ja auch nichts. Wir haben alles abtelefoniert und keiner nimmt mich auf. Wo soll ich hin? Ich habe keine Alternative. Also, und wenn sie mich hier nicht mehr natürlich gebären lassen, dann was soll ich machen? Mir ist in dem Moment auch gar nicht irgendwie in den Sinn gekommen, was ich, also wie ich da hätte gegen angehen können. Also, ich weiß nicht, hätte man Polizei rufen können? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja natürlich, ich war ja auch nicht mehr in der Situation. Ich wollte, ne, ich war hochschwanger, ich war komplett am Ende mit meinen Nerven und überhaupt. Und habe einfach wirklich die ganze Zeit gedacht, ich möchte nach Hause, ich möchte auch einfach zu meinem Sohn zurück. Der ist 2, der sitzt allein. Ich möchte das jetzt hier irgendwie beenden. Ich möchte das einfach nur noch zu Ende bringen.
Ja, also die Polizei hätte, glaube ich, in dem Fall verdutzt geschaut und auch nicht gemacht. Was vielleicht eine Wirkung hätte haben können, wäre ein vernünftiger Menschenrechtsanwalt. Aber ja, von dem hat man ja auch nicht die Nummer im Telefon gespeichert.
Nee,
und darauf nicht vorbereitet. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen. Sie haben dir gesagt, der Anästhesist verweigert die Gabe der PDA aufgrund deiner Vorgeschichte. Was genau war dort der Grund oder die Argumentation?
Ich habe halt erzählt von meiner traumatischen Geburt und dass ich nach der PDA diese sensorischen Ausfälle hatte, die auch nach der Geburt noch angehalten haben. Ich glaube, ich hatte noch einen ganzen Tag, wo ich die Beine nicht bewegen konnte. Dass ich die Beine nicht bewegen konnte unter einer PDA, ist ja aber anscheinend normal, außer man kriegt so eine Walking-PDA und das wusste ich nicht. Ich kannte immer nur Freundinnen, die hatten so eine Walking-PDA, die konnten dabei locker flockig durchs Krankenhaus laufen und alles war gut. Und ich war natürlich umso schockierter, als ich das nicht konnte und dachte, das stimmt irgendwas nicht. Und durch diesen Bandscheibenvorfall hat sich das wahrscheinlich alles nicht so ganz gut verteilt, dass ich halt diese sensorischen Ausfälle noch hatte. Was ja aber vielleicht auch gar nicht von der PDA gekommen ist, sondern vielleicht einfach dadurch, dass dieses Kind so massiv auf meine Wirbelsäule gedrückt hat. Also man weiß es. Das wollte ich erklären. Deswegen hatte ich um dieses Gespräch gebeten. Ich wollte das klären. Ich sage, ich möchte zwar keine PDA, aber nur für den Fall, dass ich halt doch irgendwie eine brauche oder danach dann doch frage, möchte ich halt klären. Kann man das vielleicht dieses Mal anders machen? Muss man auf irgendwas achten und so weiter? Dieses Gespräch ist ja, wie gesagt, nie, hat nie stattgefunden.
Okay. Aber für den Kaiserschnitt haben Sie dir dann eine Spinale gegeben oder eine Vollnarkose?
Eine Spinale.
Okay, und da hatten Sie keine Bedenken, dass der Öl...
Ja, jetzt kommt das Beste. Ich wurde dann vorbereitet auf den für den OP um 13 Uhr, saß dann schön in meinem Kittelchen, nüchtern natürlich, hochschwanger, nüchtern, durfte nichts essen, nichts trinken. Und der Termin wurde immer verschoben. Es kam Notfall rein, dann noch ein Notfall, noch mal. Im Endeffekt habe ich dann 5 Stunden in meinem Zimmer gesessen, im OP-Kittel, komplett nüchtern, weder essen, weder trinken. Weder essen noch trinken und bin dann irgendwann in diesen OP gerollt. Und ich weiß nicht, ich war unglaublich wütend, als dieser Anästhesist dann da saß und ich wusste ja, ne, ich habe ihm dann gesagt, also wegen ihm sitze ich jetzt hier, ich war wirklich, ich habe das auch nicht mehr zurückgehalten, also wegen ihm sitze ich jetzt hier im OP. Und dann guckte er mich an und sagte, nö, also wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte ihn diese PDA gelegt. Und da war ich dann, da wusste ich dann überhaupt nicht mehr. Da ist mir dann auf einmal alles wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe jetzt überlegt, springe ich jetzt hier vom OP-Tisch und renne weg oder lasse ich es jetzt über mich ergehen und ergebe mich und bin morgen wieder zurück bei meinem Sohn. Und ich habe mich dann dafür entschieden, es reicht jetzt und ich bleibe jetzt einfach liegen und ich habe meine Meditationsmusik angemacht und habe mir die Kopfhörer eingesetzt und ja, habe mir dann aber gedacht, das hat noch irgendwann, wenn ich die Kraft habe, hat das ein Nachspiel, das Ganze.
Okay, wie war dann der Kaiserschnitt selber?
So wie der erste tatsächlich. Jetzt hatte ich ja einen Vergleich. Das heißt, alles, was ich beim ersten so schlimm empfunden habe, hatte ich beim zweiten wieder. Nur jetzt war ich darauf vorbereitet und wusste, okay, es ist anscheinend so, wie ein Kaiserschnitt ist. Dieses Gerüttel, dieses ne, alles merken, wie man das Kind rauszieht und wie dran gezogen wird. Und der Kaiserschnitt an sich war jetzt aber nicht das traumatische Erlebnis, weil ich halt darauf vorbereitet war, ich hatte die Meditation, ich habe geatmet und bin bei mir geblieben. Mein Mann war daneben und mir wurden die beiden dann auch direkt auf die Brust gelegt. Ja, aber das wurde halt alles sehr überschattet von dem. Also ich hatte die dann halt auf meiner Brust, aber ich hatte ja die ganze Zeit diesen Anästhesisten neben mir, der mir gerade gesagt hätte, ich hätte ihm die PDA gegeben. Also eigentlich hätten sie auch eine natürliche Geburt haben können. Und es gibt ein Foto von mir im Kreißsaal, wie ich das Baby auf meiner Brust habe, und das spricht mehr als 1000 Worte. Ich habe dieses Neugeborene auf meiner Brust, wo jede Frau irgendwie glücklich gucken würde, und ich war einfach nur wütend. Man sieht es mir an, ich war einfach unglaublich wütend.
Verständlich.
Ja.
Wie war dann das Wochenbett und auch die Stillbeziehung mit den Zwillingen, bevor wir dann darüber reden, was dann aus der Hut geworden ist?
Alles hat gut geklappt. Stillen hat super geklappt. Die Heilung war irgendwie schwieriger als beim ersten Mal. Ich hatte deutlich stärkere Schmerzen und auch länger Schmerzen als bei meinem ersten Kaiserschnitt. Aber ansonsten hat es gut geklappt. Also ich war nicht, also körperlich war es deutlich schlimmer.
Das kann ich mir vorstellen. Zum einen die Belastung, aber auch einfach alles, was drumherum passiert ist und wahrscheinlich der Stress, der damit reagiert hat. Hast du die Zwillinge gestillt?
Ja, immer noch.
Du stillst sie immer noch nach 20 Monaten?
Wir sind gerade dran.
Stillst du sie gleichzeitig oder abwechselnd?
Es kommt auf die Situation an. Wenn beide gleichzeitig schreien, dann werden sie auch gleichzeitig gestillt. Aber ansonsten versuche ich, dass jeder so seine Me-Time bekommt.
Okay. Wie lange hat es dann gedauert, bis du gedacht hast, okay, irgendwas muss ich hier tun? Hast du das Gespräch mit dem Krankenhaus gesucht? Wie war so diese Aufarbeitungsgeschichte dieser 2,5-3 Tage im Krankenhaus?
Die Zeit im Krankenhaus war noch ein bisschen turbulent. Ich habe einen Tag später so einen körperlichen Zusammenbruch bekommen, wo ich am ganzen Körper gezittert habe und Schmerzen hatte da, wo die Kinder mit ihren Köpfen lagen. Das war ganz interessant. Unglaubliche Schmerzen. Der ganze Brustkorb hat sich zusammengezogen und ich habe keinen Atemnot gehabt, konnte nicht mehr atmen. Die Ärzte wussten auch nicht, was es war. Ich habe gesagt, das ist halt so eine körperliche Traumareaktion, wo halt die Kinder irgendwie entrissen. Das ist ja der Schock, der auch nachlässt einfach. Ne? Dass dieser Tag danach, der ganze Schock hat irgendwie nachgelassen und der Körper hat einfach, das einmal verarbeitet. Und das war sehr heftig. Ich musste dann auch die Krankenschwester beruhigen. Die hatte total Panik. Ich sage so, es wird alles gut. Ich habe das irgendwie durchgehauen. Ich wusste, ich bin ja irgendwie sicher, irgendjemand wird sich schon kümmern. Ich wusste, was passiert im Körper. Und aber das war nochmal so. Und danach wurde ich dann entlassen. Durfte dann nach Hause gehen. Aber die Schmerzen waren halt schon wirklich, wirklich stark.
Okay, meine Frage war gerade gewesen, wann dann die Aufarbeitung für dich angefangen hat.
Ja, eigentlich die lief die ganze Zeit über, aber die Wut ist halt, die Wut ist halt nicht so richtig weggegangen. Ich wusste irgendwie, wenn ich die Kraft habe, dann werde ich mich darum kümmern. Ich habe eine Beschwerde eingereicht bei der Krankenkasse, habe die ganze Akte angefordert, bin die Akte durchgegangen, ich wollte wissen, ist das alles in trockenen Tüchern? Wie haben die sich abgesichert? Wurde das vorher entschieden? Bin die Akte durchgegangen und habe dann dabei auch nochmal gemerkt, es ist wirklich, da wurde wirklich einfach ein falsches Spiel gespielt. Und ich möchte auch daraus wieder irgendwie, möchte da irgendwas Gutes rausziehen. Ich weiß, dass es so vielen Frauen passiert oder ähnliche Geschichten passieren, die zu Eingriffen gedrängt werden oder wo Eingriffe gemacht werden, mit denen sie nicht einverstanden sind. Auch wenn man unterschreibt, heißt es nicht, dass man damit einverstanden ist. Und ich habe unterschrieben, aber ich habe unter Druck unterschrieben, ich habe unter Tränen unterschrieben. Und auch wenn ich das aufarbeite, diese Erfahrung, die mir dadurch genommen wurde, die bekomme ich niemals wieder. Ich werde keine Kinder mehr bekommen. Das habe ich für mich entschieden. Damit bin ich jetzt durch. Und ich werde einfach nie erfahren, wie es ist, eine natürliche Geburt zu haben. Und das ist das, was bei mir so hängen bleibt. Das ist so ein Trauerprozess, den ich durchgegangen bin, dass ich mich einfach davon verabschiedet habe. Vor allem, weil ich mir das so gewünscht habe, beim ersten schon so sehr gewünscht habe. Ich war jetzt keine Frau, die sagt, ich gehe jetzt ganz ohne Erwartungen an diese Geburt ran. Ich hatte ganz hohe Erwartungen an meine erste Geburt und habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann hat es mich wirklich kalt erwischt. Und beim zweiten Mal wo ich dann die Chance auf Heilung gesehen habe, wurde es mir dann auch noch genommen und dann auch noch unter solchen Umständen genommen, so unrechtmäßig, so unfair einfach.
Ich möchte kurz einhaken, weil du hast gerade gesagt, du hattest so hohe Erwartungen an deine erste Geburt und ich höre immer wieder, wie Fachpersonen, aber auch Nicht-Fachpersonen immer sagen, so nach dem Motto, naja, ist ja auch kein Wunder, wenn die Frauen so hohe Erwartungen an die Geburt haben, ist ja klar, dass sie enttäuscht werden.
Das wurde mir auch gesagt, ja.
Und genau, das hast du dir wahrscheinlich auch anhören müssen.
Ja, ja, es würde ja drauf...
In einem speziellen Fall gab es eine physische Blockade in deinem Becken, die das Tiefertreten des Kindes verhindert hat. Ja, da gab es also einen ganz bestimmten Grund, den man, wie du gesagt hast, wenn du zur Osteopathie gegangen wärst und so weiter, hätte.
Fahrradkette, ja.
Das hat jetzt erstmal nichts mit deiner hohen Erwartung zu tun, dass du diese Blockade im Becken hattest. Und ich finde es zum einen sehr verletzend, aber auch sehr gefährlich, diesen Zusammenhang oder diesen Zusammenhang herzustellen, oh ja, wenn die Frauen so mit so einer hohen Erwartung in die Geburt reingehen, dann ist ja klar, dass sie enttäuscht werden.
Ja, es wurde mir halt gesagt, während des Einigungsprozesses, ja, es kommt ja auch ganz drauf an, in was für einem Umfeld die sich umgeben und wenn halt ihr Umfeld im Geburtshaus entbindet, dann wollen sie das natürlich auch und vielleicht müssen sie dann einfach mal, so von wegen, sie müssen dann einfach mal ihre Perspektive wechseln, dachte ich mir so, nee. Warum? Nein. Ne? Und es ging, der Arzt kam dann auch zu mir. Die Ärztin, die mich begleitet hat, hat sich dann übrigens auch in den Urlaub verabschiedet an dem Freitag. Das war auch wieder so ein Ding. Das heißt, die leitende Ärztin, die diese Geburt begleitet hätte, natürliche Geburt, die einzige, die das hätte machen können, weil mein zweites Kind in Beckenendlage war, ist an dem Freitag in Urlaub gefahren und wäre dann nicht da gewesen. Das möchte ich jetzt einfach mal, das wollte ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Ich will da jetzt nichts reininterpretieren, aber so war es. und das wusste sie natürlich. Die Wehen gehen jetzt los. Wenn man das jetzt absieht, Samstag, Sonntag, ich bin nicht da. Also, naja, das mal so da in den Raum geworfen. Aber ja, es kam dann halt der Arzt danach zu mir und sagte, herzlichen Glückwunsch, es wäre ja eh ein Kaiserschnitt geworden. Sie waren ja so verunsichert und sie hatten ja auch schon eine traumatische Geburt. Und das waren alles so kleine Kommentare, wo ich dann hinterher im Nachhinein zu Hause dieses Puzzle zusammengefügt habe und mir dann meinen Teil gedacht habe, wie das dann dazu gekommen ist. Aber das ist natürlich alles nicht dokumentiert.
Ja, das ist immer das Problem mit der Dokumentation, dass natürlich nicht in der Akte steht, was der Arzt da bei der Visite wortwörtlich gesagt hat. Du hast gesagt, du hast bei der Krankenkasse eine Beschwerde eingereicht. Ist das zu irgendwas gekommen?
Noch nicht. Ich habe die jetzt vor kurzem erst fertig gemacht. Die ist abgeschickt, aber die sagten, dass das geprüft wird und dann eventuell auch das Krankenhaus um eine Stellungnahme gebeten wird. Und das ist ja schon mal etwas.
Ja.
Was ich da halt mitbezwecken möchte, ist, dass einfach, ja, dass diese Krankenhäuser, die Ärzte auch einfach merken, das wird nicht einfach so hingenommen. Und ich finde das ganz wichtig, weil man ist ja sowieso in dieser Situation schon so handlungsunfähig gemacht worden. Man fühlt sich so ausgeliefert den Ärzten. Und man kann sich das aber wiederholen danach und die Sache umdrehen oder zumindest sagen, das war nicht im Einverständnis und das war nicht in Ordnung, was hier gelaufen ist. Auch wenn es die Situation nicht wieder gut macht oder die Erfahrung nicht wieder bringt, aber es bringt so ein Stück weit, mir fehlt das Wort dafür, aber Wiedergutmachung ist nicht das richtige Wort, aber es setzt auf jeden Fall ein Statement.
Es ist eine Art von Heilung in deinem System, weil du hast in dem Moment nicht reagieren können, aber jetzt aktivierst du dein System.
Genau.
Um Dinge für andere zu verändern, aber auch einfach, um bei dir im System diesen Loop abschließen zu können.
Ja, genau.
Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, liebe Sheena, dass du da den Mut findest, weil ich weiß, dass viele Frauen sich das vielleicht auch wünschen würden, aber nicht den Mut, nicht die Kapazitäten, nicht die Ressourcen haben, das zu machen. Und auch wenn deine Geschichten einfach gelinde gesagt beschissen gelaufen sind, danke ich dir, dass du sie heute mit uns geteilt hast und wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, danke fürs Zuhören. Danke für die Möglichkeit zum Teilen.
Das waren die Geburtsgeschichten von Sheena. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann würde ich dich bitten, dass du den Podcast abonnierst. Dann werden dir alle neuen Folgen vom Geburtsgeschichten-Podcast automatisch angezeigt. Außerdem hilft es mir, wenn ich mehr Abonnentinnen habe, dass der Podcast in den Rankings der Podcast-Apps höher steigt und dann so mehr Menschen angezeigt wird. Und was mir auch noch hilft, ist, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Bei Apple Podcast kannst du die Sterne hinterlassen und dann noch 2-3 Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt. Und auf Spotify kannst du auch da kannst du Sterne hinterlassen und direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. So, jetzt haben wir es. Also abonnieren, Sterne hinterlassen oder einen Kommentar oder eine Bewertung schreiben. All das hilft mir und vielen Dank und bis zur nächsten Woche.